Guten Morgen. Ein wunderschönes prophetisches Wort, eins, das zum Nachdenken einlädt für den Gottesdienst heute. Jesaja 35, 3 bis 10 nach der Luther-Übersetzung. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da kommt euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein, wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen nach Zion. Sie werden kommen mit Jauchzen, mit ewiger Freude. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne wird sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Dieser letzte Satz ist das Motto meiner Predigt für heute. Es sind ja wunderschöne Bilder hier im Text, manche auch ein bisschen irritierend, aber zunächst mal schöne Bilder. Die Blinden können wieder sehen, die Tauben können wieder hören, würden sich manche Lehrer wünschen. Die Lahmen können plötzlich springen wie die Hirsche und die Stummen sprechen nicht nur, die singen aus voller Kehle. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Wo vorher trockener Wüstensand war, wird Wasser fließen und wo es vorher gefährlich war, wo Schakale und Löwen lagerten, die gab es in dieser Region zu dieser Zeit, wo Idioten und mächtige, narzisstische Egomanen das Sagen hatten, die gibt es ja bis heute, da wird auf einmal ein heiliger Weg sein, eine ganz besondere Straße. Auf dieser Straße können die erlösten Menschen in ihre Heimat zurückkehren. Von Freude ergriffen, heißt es hier, und jubelnd vor Glück. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen werden entfliehen. Diese prophetischen Hoffnungsbilder sind ja schon sehr alt. Sie sprechen auch zunächst nicht von mir. Sie sprechen ja vom alten Israel. Sie sind an Israel gewandt. Aber sie sprechen mich doch gleichzeitig auch an. Und wenn ich mir das ein bisschen ausmale, diese Bilder so mit Farben fülle, faszinieren sie mich immer mehr. Sie stärken meine Hoffnung, dass alles gut wird, dass Gottes Wille sich am Ende durchsetzt. Es strahlt eine große Freude aus, sodass mir richtig wohlig und warm wird ums Herz, so wie es ja angeblich sein soll in der Advents- und Weihnachtszeit. Wie schön wäre das? Wie schön wäre es ohne Corona? Wie schön wäre es ohne demokratiezersetzende Autokraten und Verschwörungsmystiker? Wie schön wäre es ohne Faktenverweigerer? Wie schön wäre es ohne Krankheit und Not? Ist das alles eigentlich reine Zukunftsmusik? Ist es nicht Vertröstung aufs Jenseits vom Feinsten? Gerne möchte ich mit euch genauer hinschauen, denn anders als auf den ersten Blick es vielleicht erscheint, ist das hier kein heile Welttext, kein einfaches alles wird gut. Das wird auch gleich am Anfang deutlich. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden, sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Da ist ja diese Seite unserer Wirklichkeit mit drin. Ja, kraftlose Hände, zitternde Knie und diese Angst, die ja gerade so eine Volkspandemie wird. Menschen, denen es so geht, denen gilt dieses prophetische Wort, denen ist das gesagt. Bist du vielleicht auch angegriffen von dieser Mutlosigkeit, Schwäche und Angst? Mir ist es nicht gut gegangen, als ich heute Morgen die aktuellen Inzidenzzahlen gelesen habe. Irgendwann kann einem der Mut schon vergehen. Gott kommt, heißt es hier. Allerdings nicht, wie wir ihn Weihnachten erwarten, sondern anders. Also nicht so holder Knabe im lockigen Haar, ja, kennt ihr das? Ein Neugeborener mit lockigem Haar und blond in diesen Breiten wahrscheinlich nicht. Hier wird auch ein bisschen ernster gesprochen von Gott. Da wird sogar von einem Gott der Rache gesprochen. Vielleicht ist es euch aufgestoßen, als ich den Text gelesen habe. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Und da stutze ich schon. Ich sage mir, wie bitte, was bitte? Ein Gott, der Vergeltung übt? Das ist nicht so sehr in meiner Vorstellung verankert. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Gegen wen richtet sich denn diese Vergeltung? Natürlich gegen die anderen, ne? Immer gegen die anderen, das ist doch klar. Sprichwörtlich dafür waren ja die Babylonier. Sie hatten Israel nicht nur militärisch besiegt und entmachtet und das Land zerstört, sondern sie haben große Teile, sprich die gesamte intellektuelle Elite, alle, die lesen und schreiben konnten, auch deportiert, verschleppt. Und selbst als das babylonische Reich als Supermacht längst untergegangen war, saß dieses Trauma bei den Israeliten noch fest drin. Und diese traumatisierten Menschen sagen, ein zukünftiges Heil ist erst möglich, wenn zuvor dieses Unrecht gesühnt wird. Vorher kann es keinen Frieden geben und keine neue Zeit. Nach dem Denkschema muss Gott dann konsequenterweise die Feinde bestrafen für alles Unrecht, das sie den Menschen aus Israel angetan hatten. Und jetzt frage ich mich schon, ist das eigentlich ein prophetisches Wort oder ist das nicht so ein bisschen auch Wunschdenken von machtlosen Israeliten, die dem so ausgeliefert waren? Denn dieses Denkschema von Schuld und Vergeltung, das ist ja schon sehr alt. Auch dieser Text ist ja schon mal 2000 Jahre alt, obwohl es Rache gibt seit Menschenleben. Und es gibt sie ja bis heute. Und da rückt sie an, die Kälte. Nach wie vor laufen die Konflikte zwischen den Völkern ja nach präzis diesem Schema. Dem einen ist Unrecht getan worden, das muss gerecht, das muss vergolten werden. Es gab ja jetzt so eine Art Jahrestag auch zu den Prozessen, die es in Nürnberg gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja mal ein Versuch, das ein bisschen anders zu machen, nicht einfach nur Rache zu üben, sondern Recht. Da, wo Rache auf Gewalt folgt, braucht man ja über Frieden gar nicht zu reden. Dann kommt nämlich sofort der Gegenschlag. Wie schwer ist es, aus diesem Schema auszubrechen? Wir können das ja auch in den Nachrichten verfolgen. In Israel und Palästina, im Irak, in Afghanistan, in vielen Ländern Afrikas, aktuell in Äthiopien, ja, immer Schlag und Gegenschlag. Wie schwierig ist es, auch nur einen Waffenstillstand zu erhalten, wenn immer einige meinen, sie müssten mit Gewalt jetzt erstmal für den Ausgleich sorgen. Erstmal, dass das Recht wiederhergestellt wird. Sie haben mir was angetan, jetzt tue ich Ihnen was an. Und diese Schwierigkeit, die gibt es ja nicht nur zwischen Staaten und Völkern, das wissen wir. Es gibt sie auch ganz allgemein, auch innerstaatlich, politisch. Man hat den Eindruck, dass der amerikanische Präsident sich gerade an seinem Volk rächt, ja, dass es gewagt hat, ihn nicht zu wählen. Und dann weiter bis hin zu Konflikten im ganz persönlichen Raum, auch im familiären Kontext. Am Arbeitsplatz, in anderen Beziehungen, ihr kennt das ja. Überall funktioniert dieses Prinzip, es ist archaisch wie in die Köpfe und Herzen eingegraben. Du hast mir was getan, also will ich dir jetzt das Gleiche tun. Ich will, dass du genauso verletzt bist wie ich, vielleicht fühle ich mich dann etwas besser. Und wenn ich selbst nicht in der Lage dazu bin, diesen Ausgleich zu schaffen, dich zu verletzen, dann bitte ich doch zumindest Gott inständig dafür, dass er dir das heimzahlt, was du mir angetan hast. kann das ja, dieses Schema, schon bei kleinen Kindern beobachten. Und von daher liegt die Vermutung nahe, dass das wirklich tief in uns verankert ist. Manchmal können Erwachsene so Rachegelüste besser tarnen. Unter der Oberfläche sind aber oft doch noch zumindest die alten Aggressionen, die schon unsere Vorfahren in der Steinzeit zum Knüppel greifen ließen. Und bevor wir jetzt so humanistisch weise darüber den Kopf schütteln, muss ich doch auch eingestehen, dass Rachegelüste ja auch nachvollziehbar sind. Wenn ich wirklich verletzt bin, so dass es mir wehtut, jetzt nicht nur so oberflächlich, dann ist es natürlich, dass ich nicht so einfach darüber hinweggehen kann. Es muss doch irgendeinen Ausgleich dafür geben. Irgendwie muss doch die Ordnung wiederhergestellt werden, damit ich Frieden finden kann. Und so ist das auch mit den Bildern, die in diesem Text gezeichnet werden. All diese schönen Dinge der Heilszeit, die hier genannt werden, die gesunden Menschen, die aufblühende Natur, die guten sozialen Bedingungen. Stell dir doch mal vor, das würde jetzt alles tatsächlich passieren. Einfach so wären wir alle plötzlich im Paradies und alles wäre schön, alles wäre gut. Bis dir auf einmal jemand begegnet, der dir im Leben so richtig einen mitgegeben hat, der dir richtig zu schaffen gemacht hat, dir wehgetan hat. Und dem ist das gar nicht peinlich. Im Gegenteil, der läuft jetzt rum und sagt, siehst du, ist doch alles gut gegangen, war doch gar nicht so schlimm. Jedenfalls bin ich damit durchgekommen. So genau sieht da Gott offenbar nicht hin. Aber du weißt doch, ja, es war schlimm, sogar ganz schrecklich. Und jetzt geht der einfach so darüber hinweg, als wäre nichts gewesen. Und kriegt noch recht damit. Da fragt man sich doch, was ist das für ein Paradies, wo alles egal ist, was man sich so einander angetan hat? Die Frage lässt sich noch härter stellen. Können und wollen wir uns einen Himmel vorstellen, so, mein theologischer Lehrer Otto Hermann Pesch hat es mal gefragt, dass Adolf Hitler und Anne Frank dann am selben Tisch sitzen? Insofern hat das seine Berechtigung, wenn Menschen sagen oder zumindest fühlen, es muss doch was passieren, bevor so eine Art Heilszeit auch wirklich möglich wird. Bevor das Paradies kommt oder der Himmel oder wie du es nennen willst, muss es so eine Art Gericht geben, braucht es einen Ausgleich. Und in der Regel können wir Menschen uns diesen Schritt nur so vorstellen, dass der erstmal aufgeräumt wird, ja, dass allerlei Unrecht dann bestraft wird. Deswegen ist es verständlich, dass bei dem Propheten hier zunächst mal von Vergeltung die Rede ist, bevor dann das Schöne kommt, ja, was uns dann auch wirklich glücklich macht. Aber warum steht das hier so in einem prophetischen Wort? Was will Gott erreichen, wenn er uns sowas sagt? Und uns sowas mitteilt. Um das zu verstehen, ist, glaube ich, ein Gedanke zentral wichtig. Hier ist nirgends davon die Rede, dass die Menschen die Vergeltung selbst in die Hand nehmen. Davon ist hier nirgends die Rede. Sie nehmen die Vergeltung nicht in ihre Hand, sie überlassen es am Ende des Tages Gott. Gott soll regeln, was zu regeln ist, und er soll ausgleichen und in Ordnung bringen, was in Ordnung zu bringen ist. Ich werde da an manchen Rachepsalmen in der Bibel erinnert. Da schreit der Beter ja seine ganze Wut Gott ins Ohr und wünscht seinem Feind das schlimmste Unrecht, aber er greift nicht zum Knüppel. Wer den Gottesdiensten folgt, hat das schon mal in der Predigt zu Psalm 35 gehört. Und kleine Anmerkung, das spricht nicht dafür, mit Macht und Nachdruck für gerechte Verhältnisse einzutreten. Ja, das ist aber was anderes als, ich bin verletzt worden und greife zur Rache zum Knüppel. Das überlasse ich Gottes Verantwortung. Auch wenn das manchmal schwer zu ertragen ist, denn Gott greift ja offensichtlich nicht immer ein. Gott hat keineswegs alles gerecht oder in Ordnung gebracht, was so an Unrecht geschehen ist und noch geschieht. Und das wussten die Menschen damals in Israel und das wissen wir heute. Und wir leben damit, dass Gott Unrecht geschehen lässt und keine Vergeltung übt, schon gar nicht sofort und schon gar nicht so, wie wir uns das vorstellen würden. Deswegen, vielleicht auch deswegen, ist in der Bibel von einem großen Gerichtstag am Ende der Zeiten die Rede. Und ich weiß nicht, wie Gott das mal hinkriegt. All das Unrecht, das wir kennen, das wir erleben oder auch das wir tun, in Ordnung zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Sicher hat Gott da andere Wege, als es sich mittelalterliche Freskenmaler so ausgemalt haben. Aber es ist offensichtlich, dass Gott den Menschen damals und uns heute klar machen will, es ist grundlegend wichtig, dass wir Gott zutrauen, dass er es in Ordnung bringt, was wir nicht in Ordnung bringen können oder nicht wollen, weil es mit Gegengewalt verbunden wäre. Denn ich glaube, dass diese Botschaft bis heute gilt. Ich glaube, dass der Text recht hat und dass Gott tatsächlich kommt und vergilt, aber auch hilft. Und ich glaube, dass das dann mehr mit Gerechtigkeit zu tun hat, als alle meine Fantasien von Ausgleich oder von Rache. Das ist der Sinn auch der Gerichtsrede im Neuen Testament. Es geht, und jetzt ist es wichtig, es geht dabei nicht um ewiges Heil oder Unheil. Es geht nicht an dieser Stelle um Himmel oder Hölle. Das wird meistens kreuz und quer durcheinander geworfen, gerade im frommen Raum. Wir denken das oft. Es geht in diesem Gerecht darum, das Recht wiederherzustellen. Denen, die unterdrückt waren, denen, die zu kurz gekommen sind, denen, die keine Chance hatten, Recht zukommen zu lassen, es wieder zu richten. Ewiges Heil und Unheil ist ein anderes Thema, könnte dann mal woanders behandelt werden. Im Gericht Gottes geht es einfach darum, dass etwas zurechtgebracht werden muss, damit Frieden möglich wird. Das war zum Beispiel auch eine ganz elementare Erkenntnis am Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika. Um Frieden zu finden, muss das Unrecht ans Licht. Ja, und dafür haben die so Gerechtigkeitsinstanzen eingesetzt. Manchmal sehen wir schon ein bisschen was in unserem Leben davon, dass es schon jetzt hier geschieht, ja, dass Gott auch eingreift, dass er etwas ausgleicht. Und das halte ich für sehr ermutigend, aber wir sehen es eben nicht immer. Und deshalb brauchen weder unsere Gefühle noch unsere Verletzungen da ganz unterdrückt werden. Es ist wichtig, dass wir lernen, auf Gott zu warten und nicht auf die Erfüllung unserer Vorstellungen und Fantasien in dem Zusammenhang zu pochen. Andernfalls geschieht immer noch mehr Unrecht. Und es geschieht das, was ich am Anfang erklärt habe, dass diese Spirale des Unrechts und der Gewalt sich immer weiter steigern. Ja, Gott selbst wird Gerechtigkeit bringen, auch wenn wir das im Moment noch vollständig anders wahrnehmen, an vielen Orten. Und jetzt muss ich an Jesus denken und an seinen Weg. Wir feiern doch in der Advents- und Weihnachtszeit seine Ankunft. Und wie gesagt, es geht nicht nur um ein süßliches, blonder Knabe in lockigem Haar. Hier geht es um ganz ernste Lebensthemen. Er hat so eine andere, so eine neue Form von Gerechtigkeit gebracht. Ja, Jesus ging es auch um einen gerechten Ausgleich zwischen Menschen. Aber genauso und vielleicht noch mehr ging es ihm darum, wie wir Menschen Gott gerecht werden können. Und das eine Voraussetzung dafür ist, dass wir die Gerechtigkeit untereinander überhaupt richtig schaffen können. Er ermutigt uns auch, gerechter zu leben, einander gerecht zu werden. Wenn wir in der Bergpredigt lesen, wird schnell klar, wie viel tiefer und weiter die Gerechtigkeit Gottes ist, als alles, was wir hinbekommen können. Und Jesus hat damit angefangen. Und er hat seine Jünger beauftragt, in diesem Sinne zu leben. Und er hat sie ausgerüstet mit seinem Geist und hat gesagt, tut das. Geht doch mal los. Geht in diesem Geist los. Und ein Anfang, eine erste Erfüllung der alten Prophetie, aber noch lange nicht das Ende, ist das, was wir hier sehen. Es steht noch so viel aus, bis wirklich Gerechtigkeit herrscht. Wir können nur versuchen, immer wieder Ansätze davon aufleuchten zu lassen. Was ist dann mit diesen anderen Verheißungen hier in der Prophetie? Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Stummen, die singen, die Gelähmten, die springen. Und auch da sehe ich natürlich Jesus vor mir, der Menschen geheilt hat, der Tauben die Ohren geöffnet hat. Er heilte Stumme, Gelähmte, Blinde. Das ist geradezu ein Kennzeichen seiner Sendung. Es ist nicht nur, dass er sich hinstellt und predigt, er tut ja was, er heilt. Viele werden geheilt. Und viele Menschen seiner Zeit, auch in seiner Umgebung, bleiben stumm, bleiben gelähmt, bleiben taub und blind zurück. Ich denke an den Teich Bethesda, das war so eine Art Krankenlager im damaligen Jerusalem. Einige Kranke heilt er, wie zum Zeichen. Ein ganzes Lager bleibt zurück. Es leuchtet etwas auf. Ja, so soll es sein und so wird es sein, wenn Gott überall regiert. So schön, so heil, so vollkommen. Jede Heilung, die wir erleben, ist so ein Vorbote der Gnade Gottes, der neuen Zeit. Und jede Krankheit, die bleibt, jeder Tod erinnert uns daran, wir sind noch nicht in der neuen Zeit, die die Bibel Ewigkeit nennt. Ewigkeit heißt nicht immer nur immer weiter, ja, sondern es ist eine Qualität gemeint. Himmel, neue Zeit, wie wir es nennen wollen. Mit Jesus wird sichtbar, leuchtet auf, wie sich diese neue Zeit erfüllt und diese Prophetie. An ihm und um ihn herum wird sichtbar, wie das einmal sein wird. Aber die letztendliche Erfüllung steht eben noch aus. Und ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, wie Menschen auf wunderbare Weise geheilt worden sind von Gott. Und ich habe andere erlebt, denen es nicht so erging, die ich zum Teil in viel zu jungem Alter begleiten musste ins Sterben hinein. Der Stachel, der sitzt richtig tief, weil wir eben dafür keine Erklärung haben. Wir können die souveräne Entscheidung Gottes erkennen, wir können sie sehen, aber wir können sie nicht verstehen. Und alle Erklärungsversuche, die es so gibt, die sagen, die einen haben richtiger gebetet und geglaubt, sie haben Gott bestürmt, sodass Gott etwas getan hat, und die anderen haben das wohl nicht, sodass Gott nichts getan hat. All diese und ähnliche Erklärungsversuche sind nicht nur unmenschlich, sie verletzen auch die Souveränität Gottes. Und sie sind hart für die Betroffenen. Ah, ich bin krank geblieben, nicht genug gebetet, nicht genug geglaubt. Als wäre das meine Leistung. Ihr Lieben, alle noch so gut gemeinten Erklärungsversuche dafür, warum Menschen hier gesund werden, dort nicht, bleiben bestenfalls Halbwahrheiten. Und Halbwahrheiten sind ja oft die schlimmsten Lügen, weil sie viel schwerer zu entlarven sind. Klar, wer Kette raucht, hat ein höheres Lungenkrebsrisiko. Wer Corona-Party feiert, naja, man kann das so fortsetzen. Aber warum bekommt ein kleines Kind eine unheilbare Krankheit? Es ist einfach nicht zu verstehen. Alles, was wir sehen und sagen können, ist, Gott wird das ausgleichen. Das ist das Versprechen, was hier drin steht. Und er gibt uns heute schon Zeichen dafür, wie das mal sein wird, indem er hier und da eingreift, indem er Menschen heilt und uns den Weg weist. Zeichen der Ermutigung. So und noch viel weiter wird es gehen, wenn Gott einmal alles in allem ist. Und auch daran erinnern wir ja im Advent, an den zweiten Advent, das zweite Wiederkommen Gottes in Jesus Christus. Aber heute ist es doch so, selbst wenn die einmal geheilt wurden, werden ja irgendwann wieder sterben. Allein das ist ja schon ein Hinweis dafür, dass da noch was nicht fehlt. Dass wir da noch nicht angekommen sind, da, wo Gott umfassend herrscht. Gott mutet uns zu, dass wir damit leben. In der biblischen Geschichte von der Schöpfung und vom Sündenfall wird beides deutlich. Beides gehört zum Leben. Diese unglaubliche Schönheit, das, was wir in der Schöpfung sehen, Ebenbildlichkeit Gottes, des Menschen, und genauso dieser Sündenfall mit Leid, mit all den Schwierigkeiten, die auf sie zukommt. Das ist ja keine Geschichte, die so nacheinander passiert, das gilt doch beides gleichzeitig. Gott schenkt uns durch diese prophetischen Bilder eine Hoffnung. Es gibt in Israel diese alte Prophetie des Heils und die weckte auch damals schon unglaubliche Hoffnung, und Jesus nimmt das auf, schenkt uns ein Versprechen: Ich mache alles neu, und es fängt heute schon an. Wir hören es in dem, was Jesus uns sagt. Wir sehen es in dem, was er tut. Wir bekommen eine Ahnung davon, wie es einmal sein wird. Und wir gehen schon mal in die Richtung, wenn wir das Evangelium verkündigen. wenn wir Konfliktbewältigung üben, wenn wir das soziale Klima schützen, wenn wir das Weltklima schützen. Gleichzeitig ist es gar nicht so leicht, all das Elend, das wir dann nicht ändern können, zu ertragen. Es ist gar nicht so leicht, Gott das zu überlassen, was schief ist und ungerecht, von dem ich meine, es müsste auch ganz schnell geregelt werden. Und das liegt doch nicht in meiner Macht. Aber andererseits merke ich, dass Warten auch eine Verheißung in sich trägt. Auf Gott zu warten heißt auch etwas Gutes. Es entlastet mich nämlich davon, weil ich auch nicht selbst alles machen muss. Klammer auf, weil ich es ja auch gar nicht kann. Meine Glaubenskraft wird niemanden heilen. Mein Gebet kann Unvernünftige zu gar nichts zwingen. Mein Einsatz für Gerechtigkeit, meine Güte, wie weit reicht der eigentlich? Und zweitens kann ich mich darauf einstellen und darauf gespannt sein, was Gott noch alles tun wird. Was heute von uns gefragt wird, dass wir Gott mutig vertrauen und wenn wir es nicht mehr können, ihn zu bitten, uns dieses Vertrauen zu schenken und in diesem Vertrauen schon mal in diese Richtung zu wirken, dran zu bleiben, zu beten um Heilung, um Gerechtigkeit, darum, dass vertrocknetes Leben wieder aufblüht, vielleicht auch vertrocknetes Gebiet auf unserem Planeten. Und den Blick nicht zu verlieren, was Gott schon alles tut. Ja, ich habe ja erlebt, dass Menschen vom Tod buchstäblich gerettet wurden von Gott. Ich habe erlebt, dass Menschen die Augen und Ohren aufgehen, dass sie die Ketten abwerfen, dass sie sich wieder freuen können. Ich habe erlebt, wie Trauer und Sorge in neues Vertrauen verwandelt wurde. Gott bahnt sich seinen Weg. Schakale und Löwen haben nicht das letzte Wort. Das ist uns verheißen. Gott wird einen Raum schaffen, wo Menschen wirklich erlöst sein können, trotz allem, was sie so angerichtet haben und trotz allem, was sie so erlitten haben. Gott schafft einen Raum, den Israeliten und den Babyloniern, den Israelis und den Palästinensern, den Iranern und den Amerikanern, den Schwarzen und den Weißen, vielleicht sogar den Republikanern und den Demokraten, keine Ahnung. Und sie lernen, zusammen zu leben. Und Reiche geben ab und Arme haben genug und Dumme werden klug und Hochmütige stehen dumm da und lernen Demut. Sie alle begegnen sich, sehen sich in die Augen und werden erlöst. Erlöst von allem Unrecht und seinen Folgen. Erlöst von der Angst vor Strafe. Erlöst vor der Angst, wieder Opfer zu werden. Und das ist dann wirklich Himmel. Und gleichzeitig ist es ein Reich, das wir nicht schaffen können. Es ist eine Welt, die ja Gott nach seinen Vorstellungen schafft. Aber die Bilder vom Paradies bei Jesaja drücken die Hoffnung aus, dass Gott tatsächlich irgendetwas in diese Richtung tun wird und nicht nur irgendetwas, sondern das, was wirkt. Und es wird unsere Vorstellung von Schönheit und von Gerechtigkeit weit überschreiten. Davon dürfen wir mal getrost ausgehen. Eine Welt, in der Trauer und Sorge für immer vorbei sind und in dem Tod das letzte Stündlein geschlagen hat. Mit dieser Aussicht dürfen wir jetzt schon leben. Selbst die Natur atmet auf. Und es soll anfangen. Es soll möglichst schon mitten unter uns anfangen. Wenn es geht, hier drin und draußen auf dem Parkplatz. Wie arm wäre das, wir würden das nicht zu Weihnachten feiern. Diese Tiefe und diese Weite und diese Liebe. Mit der Freude, dass Kummer und Seufzen entfliehen. Amen.